Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen an so einem eigentlich schönen Sonntag. Noch einmal an alle Mütter herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Wusstet ihr, dass es den Tag eigentlich der Mutter oder den Muttertag in Deutschland seit 1922 gibt? In England hat ihn Heinrich der Dritte schon etwas früher eingeführt gehabt. Wenn ich jetzt sage Heinrich der Dritte, momentan sind wir, glaube ich, bei Heinrich dem 16. oder waren, das war der Letzte. Das war im 13. Jahrhundert. Also waren die Engländer doch schon relativ fortschrittlich. Aber bei den Heiden ging es noch ein Stückchen zurück. Die haben nämlich damals schon die Griechen, die Mutter aller Götter angebetet. Und das war schon, ich denke mal, vor Jesus Christus. Also der Sinn der Mutter ist schon, ja, sehr alt. Das, was ich heute lesen möchte, hat eigentlich auch mit Müttern zu tun, aber mehr mit Vätern. Ja, Mütter haben das auch getan. Bei mir schon. Ich möchte lesen Hebräer 12 ab dem 4. Vers bis 16. Übrigens, Jutta, ich weiß zwar nicht, wann und wie du deine Kindergeschichte ausgesucht hast, aber es muss der Herr gewesen sein. Weil das passt. Danke. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu den Kindern: Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der reinen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Bis hier. Ja, Früchte der Sünde sind bitter. Wie in der Kindergeschichte gehört schon. Wir lesen hier vom Kampf gegen die Sünde des Menschen. War mir interessant, wie er schreibt: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf. Wenn man sich das so vorstellt, bis aufs Blut. Bei manchen kommt nicht mal Schweiß beim Beten raus. Und hier wird vom Blut gesprochen. Es geht auch um die Liebe und die Züchtigung des Herrn, die er zu seinen Kindern tut, aber es wird betont als Erziehung. Im Vers 9 vergleicht er die leiblichen Väter mit dem geistlichen Vater, dass wir gehorsam ihnen, ja, wenn wir schon den leiblichen Vätern gehorsam zollen, dann doch auch dem geistlichen Vater. Als ich noch kleiner Junge war, habe ich bei meiner Oma in Schwarzach sehr oft gewohnt, gelebt, kann man sagen. Ja, und das Dorf war halt nicht groß genug für uns. Wir sind überall hin und waren überall. Ich kannte auch alle. Und wir hatten ein Schwimmbad. Ja, und so im Frühjahr ist das Wasser über den Winter drin geblieben. Kamen wir irgendwie mit einem Kumpel auf die Idee, ach, wir gehen Eislaufen. Gesagt, getan. Die Eltern wussten eh nicht, wo ich war. Da sind wir halt zum Schwimmbad, da rein und sind auf dem Eis rüber und über. Ich habe zwar gesehen, dass da ein bisschen Wasser war, und aber nichts gedacht bei. Bis meine Mutter unten stand und geschimpft hat und mich, ja, unsanft da runtergezogen hat und auch den anderen Jungen. Und an den Weg erinnere ich mich zwar nicht mehr so richtig nach Hause. Ich kenne ihn davon abgesehen, aber wie ich an dem Tag da nach Hause gekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er schmerzhaft war. Warum? Das habe ich dann einige Zeit später verstanden. In dem Moment, als sie mich, sage ich mal, gezüchtigt hat, habe ich es nicht verstanden. Es war doch alles gut, ist doch nichts passiert. Wir sind doch schön Eis gelaufen. Später habe ich die Züchtigung verstanden. Sie hat mich geliebt. Ich war ja einziger Sohn oder bin ja einziger Sohn. Wenn ich da eingebrochen wäre, vor allem, es war im Frühjahr, es fing schon an zu tauen, und wie dick das Eis war da auf dem Schwimmbad, das wusste keiner. Und das war auch schon relativ tief. Dass sie das aus Liebe zu mir gemacht hat, dass ich das nie wieder tun sollte, das war mir damals verwehrt zu verstehen. Später. Aber das ist eigentlich das Wichtigste. Die Einsicht der Schuld. Das ist Gottes Gnade. Dass ich es einsehe. Warum? Ja, wenn nicht. Wenn ich es nicht eingesehen hätte, warum sie mich gezüchtigt hat, beziehungsweise dann mein Vater auch noch, dann hätte ich keinen Frieden gehabt in meinem Herzen. Dann hätte ich nicht verstanden. Dann hätte ich mich ungerecht gefühlt behandelt. Dann wäre in mir, denke ich mal, wie auch in der Kindergeschichte, eine bittere Wurzel aufgewachsen. Und das ist dann, wenn sich die Kinder zu Unrecht behandelt fühlen. Und das ist nicht nur damals gewesen, das ist heute bei unseren Kindern genau dasselbe. Das sehe ich, wenn sie dann beleidigt stehen und es nicht verstehen. Warum? Und dann aber die Frage, wie ist das mit den Kindern Gottes jetzt bei uns? Mit Gott. Nehmen wir seine Züchtigung an, wenn wir etwas falsch gemacht haben? Gehen wir in uns? Oder sagen wir, nee, das schlucke ich nicht, das mag ich nicht? Wenden wir uns dann auch ab von Gott? Tun wir abfallen, wenn wir uns von ihm unrecht behandelt fühlen? Oder sehen wir unsere Schuld ein und nehmen das an? in der alten Firma, wo ich war, habe ich mit einem Lehrling auf dem Gerüst gestanden. Wir haben Gerüst gebaut. Der hat das natürlich gesehen, wie und was, hat mit angepackt. Ich hänge die Bretter ein, Junior gibt an. Und er wollte natürlich, ich sag mal, auch so, wie ich das mache. Er kriegt sich das Brett, ich sag, komm, wir hängen ein. Meinst, ich kann das nicht selber? Ich sag, okay. Einen Schritt auf Seite und hab ihn machen lassen. Was hat er natürlich gemacht? Hat sich das Brett selbst auf den Kopf gehauen. Das war schmerzhaft im ersten Moment. Aber das, was er gesagt hat, zu dem, was er getan hat und was ihm widerfahren ist, das war ein kompletter Gegensatz. Er hat direkt verstanden, halt, das war jetzt falsch, was du getan hast. Er hat es übrigens so auf diese Art und Weise nie wieder getan. Er hat es verstanden. Aber was lesen wir in Matthäus 10, 21? Es wird aber ein Bruder an den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Ja, Empörung gegen die Eltern. Das ist jetzt auch schon. Die Kinder empören sich gegen ihre Eltern. Sie meinen, das, was wir meine Eltern versuchen, ich sag mal, mich zu lehren, ist falsch. Weil sie meinen, es besser zu wissen. Und wenn jemand etwas besser weiß, dann stellt er sich höher wie seinen Lehrer, wie seine Eltern oder Gott. Ich kenne einen Fall, da geht der Sohn gegen den Vater vor Gericht. Warum auch immer, er hat die Liebe zum Alkohol gefunden, der Sohn. Und daraufhin hat ihn sein Vater ausgeschlossen aus dem Haus. Hat einfach die Schlösser getauscht. Lässt ihn nicht wieder rein, weil der Sohn nicht hört. Wie oft hat er es ihm gesagt und wie auch immer, hat wahrscheinlich nicht gefruchtet. Aber dass der Sohn etwas falsch macht mit seinem Trinken, was auch immer er damit bekämpfen will, das sieht er nicht ein. Aber ich bin doch sein einziger Sohn, sagt er. Er muss mich doch reinlassen. Nein, garantiert nicht. Gott verwirft auch seine Kinder, die sich von ihm abwenden. Er gibt ihnen immer die Chance. Doch irgendwann wird es zu spät sein, wenn sie sich nicht bekehren, wenn sie nicht einsehen, dass sie Schuld haben. Oder jetzt auf Baustelle. Ein Installateur, Chef, den einen kannte ich noch als Lehrling, jetzt ist er Geselle und er kriegt natürlich den nächsten Gesellen mit. Und der jüngere Geselle, was sagt denn natürlich zu dem Älteren, was eigentlich ja sein Vorgesetzter ist? Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Chef. Nur der jetzige Geselle muss Rechenschaft über ihn abgeben beim Chef. Er stellt ihn in Frage. Das wäre dasselbe, wenn wir Gott in Frage stellen würden. Habe ich neulich übrigens gelesen. So, Gedanken. Mit was fängt die Bibel an? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da wird direkt klipp und klar gesagt, Gott hat es getan, das alles hat er geschaffen. Das lässt keinen Zweifel an seiner Allmacht. Das lässt keinen Zweifel daran, wer die Erde und alles gemacht hat. Und da können noch so viele Wissenschaftler kommen und sagen, ja, vielleicht durch Urknall oder sonst irgendwas. Da gibt es keinen Zweifel. Es wird klipp und klar gesagt, wer und wie und was. Wer stellt das dann in Frage? Warum? Aber ist ja das Thema. Nehmen wir es an oder nehmen wir es nicht an? Ein Altgeselle bei den Putzern, der hat mir mal gesagt, Jung, wart noch ein bisschen, mach das so und so. Ich habe ihn angeguckt, meinte, ja, nimm's an, glaub's mir, du hast es einfacher. Ich muss sagen, er hatte recht. Mit dem Leichter hat er vielleicht gemeint, dann erfährst du Gottes Gnade, dann hilft er dir. Er war ein Ungläubiger, aber irgendwie hatte er recht gehabt. Den Putz noch reifen zu lassen, dass man ihn dann zu einem besseren Zeitpunkt besser bearbeiten kann, ist die Frage, verpassen wir den Zeitpunkt? Oder passen wir ihn genau ab, um die Gnade anzunehmen, die Gott uns gibt? Oder sind wir leichtfertig, wie Esau im Vers 16? Was wird von ihm gesagt? Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. So einfach leichtfertig. Nee. Du kannst mich das nicht machen lassen, weil ich es besser weiß. Oder ich habe Hunger, hier hast du. Passen wir auf? Nehmen wir es an? Oder kann es an einem anderen Zeitpunkt vielleicht zu spät sein, wenn wir es dann annehmen wollen? Wie sagt man dann auch als Schüler? Ich habe es nie gesagt, aber weil alles Gottes Führung war. Aber ich habe schon ein paar Mal gehört. Hätte ich damals dann in der Schule besser aufgepasst? Heute ist es zu spät, heute kann ich nicht mehr lernen. Das stimmt nicht. Lernen können wir immer. Weil Gott tut es uns lernen, wenn wir uns führen lassen von ihm. Führen lassen. Wie ist das? Wenn er diesen Lehrlingsjungen bei mir auf dem Gerüst so nicht gestoppt hätte und er das Brett falsch eingehangen hätte und wir wären dann darauf gestiegen, Gerüst vielleicht umgekippt, hätte es Unfall gegeben? Welche Folgen wären gewesen? Und für wen? Wir als Menschen. Wir wissen es nicht. Es liegt alles in Gottes Hand. Oder für die Passanten. Wer wäre zu Schaden gekommen? Wie wäre es dann weitergegangen? Oder wenn ich damals wirklich eingebrochen wäre im Wasser und mich niemand gerettet hätte? Wer wäre dann alles heute nicht hier? Oder wie ist das mit dem jungen Mann, der jetzt noch trinkt? Hört er auf zu trinken oder nicht? Der Ausgang ist ungewiss. Nimmt er das Reden und Sagen und Tun von seiner Freundin, Verwandten, Bekannten, nimmt er es an oder trinkt er weiter? Liegt alles in Gottes Hand? Lässt er sich führen von ihm? Was wird mit Arbeit oder seiner Freundin oder seinem Leben? Oder der Installateursjunge. Lernt er? Hat der Chef mit dem Ärger oder nicht? Oder besteht er vielleicht ganz und gar seine Gesellenprüfung gar nicht, wenn er nichts annimmt? Oder wird er sauer auf seinen Kollegen danach? Wächst in ihm eine bittere Wurzel? Wenn wir jetzt im Fleischlichen schon unsere Schuld einsehen, dann entwickeln wir uns doch weiter. Aber wie ist das dann im Geistlichen? Können wir sagen, ja, die Züchtigung Gottes war nötig? Oder wächst in uns eine bittere Wurzel auf? Können wir uns bekehren? Oder haben wir Bitterkeit gegen Gott? Verstehen wir es oder verstehen wir es nicht? Wenn wir uns bekehren, können wir zu Jesus kommen und er vergibt uns unsere Sünden. Wie war das damals mit David, als sein Sohn die Herrschaft, die Macht ergriffen hat? David hat gesagt, dann ist es von Gott und ist aus der Stadt geflohen aus Jerusalem und hat alles so angenommen, als wäre es von Gott und hat gesagt, wenn es Gottes Wille ist, bringt er mich auch wieder zurück. Er hatte keine Bitterheit gegen Gott. Er hat es geschehen lassen. Er hat alles in Gottes Hände gelegt gehabt. Er hat ganz auf Gott vertraut. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird es uns stärken. Es wird uns dienen zur Stärkung. Und unsere Schritte, wie hier steht, werden sicherer werden. Und wie steht in Jakobus 4, 7 und 8? So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir sollen uns von der Sünde reinigen. Das schreibt er aber auch an Gottes Kinder, weil die Sünde ist überall. Es ist schon einige Jahre her, wir waren noch nicht hier. Ich glaube, wir waren noch gar nicht in der Gemeinde, wir waren ganz frisch nach Aachen gekommen. Ich war zu schnell. Zweimal in einem Jahr. Da bekam ich natürlich dann auch Post vom Gericht mit dem Ende. Ich musste meinen Führerschein abgeben. Der Anwalt las die Briefe damals und alles. Und da kam dann natürlich auch in einem Brief vor, dieser Führerscheinentzug gilt als erzieherische Maßnahme. Der Anwalt sagt natürlich, das ist Quatsch, was die schreiben. Erzogen werden sie bis 18 Jahre von ihren Eltern und danach ist Ruhe. Dann erzieht sie niemand mehr, auch die hier nicht. Aber wie ist es ja so schön? Rechtsanwälte haben nicht immer recht. Und wie wir es sehen und lesen, steht es auch in der Bibel. Und ich denke, wir werden nicht nur erzogen bis 18 Jahren. Wir werden erzogen bis zu unserem Ende. Doch nicht von unseren Eltern, sondern von Gott, der über uns wacht, der auf uns aufpasst. Wenn wir uns an ihm festhalten und immer seine Wege beschreiten. Amen.